Schauen wir mal, wie das in Real Life aussieht. Bei ganz vielen hört es schon beim ersten Schritt auf. Also Projektmitarbeiter sammelt wertvolle Erfahrungen. Und dann könnt ihr mal reflektieren und mal überlegen, wie das bei euch ist. Ein paar von euch werden es erkannt haben. Ich habe das sehr stark angelehnt an das Seki-Modell von Nonaka und Takeuchi. Das ist auch für mich die Grundbasis, dass die Aussagen, explizites und implizites Wissen sind transferierbar. Ich kann aus dem einen das andere machen. Und ich habe jetzt für mich die zwei Kernpunkte erkannt, Externalisierung und Sozialisation aus diesem Modell, wo eingegriffen oder wo unterstützt werden muss. Weil dieser Punkt, der passiert automatisch. Da müssen wir nicht viel machen. Mitarbeiter sammeln Erfahrungen. Und wenn das hier erledigt ist, also das Erfahrungswissen aufgedeckt wurde und es geteilt wurde, passiert das hier hinten, dass neue Einsichten integriert werden, auch automatisch. Also diese zwei Punkte hier, Erfahrungswissen aufdecken, durch Reflexion, das können also reflexive Fragen sein, das können Interviews sein, das kann kollegiales Coaching sein. Und durch das Teilen, da ist ein ganz, ganz liebstes Instrument von mir, das World Café, da können wir unterstützen. Und das Ding ist auch, dass hier Ressourcen geschaffen werden müssen für genau diese zwei Punkte. Also der Mitarbeiter, dieses Projektteam muss Zeit kriegen. Und im besten Fall sollte es moderiert sein und strukturiert sein, damit, weil das Reflektieren alleine nicht so leicht ist, wie ich vorhin gesagt hatte. Die Datenbank war da, das Feld für das implizite Wissen war da, aber alleine eintragen ist schwierig. Genau. So, und wie machen wir das mit der Reflexion? Da ist für mich auch ein ganz, ganz essentieller Teil, der zugrunde liegt, das organisationale Lernen von Argyris und Schön. Also die sagen es, wir haben ein Ergebnis, das eventuell nicht so aussieht wie das, was ich erwartet habe. Also es gibt ein Mismatch zwischen Ist und Soll. Dann gucken wir uns an, in der ersten Schleife reflektieren unsere Handlungen. Was haben wir konkret gemacht? Welches Verhalten haben wir an den Tag gelegt, um zu diesem Ergebnis zu kommen? Dann können wir das anpassen. Gut, reicht aber noch nicht. In der zweiten Schleife gucken wir uns dann an, welche Ziele hatten wir, die uns zu diesem Verhalten geführt haben, die uns zu dem Ergebnis geführt haben. Eventuell hatten wir falsche Ziele gesteckt. Können wir die nochmal anpassen? Und dann in einer dritten Schleife gucken wir uns an, okay, wie war unser Lernprozess? Wie haben wir bis hierhin jetzt reflektiert? War das gut? War das nicht gut? Was müssen wir nächstes Mal anders machen? Wie machen es eventuell andere? Also eine Außensicht, eine Innensicht. Und so geht dann der Reflexionsprozess vorwärts. So, weit der Ansatz. Jetzt stellt man sich mal vor, wir wären hier ein Projektteam, wir haben ein ganzes Jahr lang zusammen gearbeitet, richtig viel Kraft und Schweiß und Tränen investiert und dann kriegen wir Anfang Dezember eine Einladung vom Projektleiter, halbe Stunde Lessons learned. Kennt ihr vielleicht, ja? Ist schon mal besser als gar nichts, das muss man dazu sagen. Aber klar, also wenn wir dann einfach nur fragen, was haben wir gut gemacht, was haben wir schlecht gemacht, was sollen wir ändern? Kratzen wir nur an der Oberfläche. Also wir kommen einfach, wenn man sich den Eisberg anguckt, gar nicht darunter. Wir kommen nicht unter die Wasseroberfläche. Außer, vielleicht ist man im agilen Feld unterwegs und hat einfach eh schon eine sehr starke Lernkultur, dann kann das funktionieren, weil also ist man es schon gewohnt. Aber falls nicht, dann kratzen wir an der Oberfläche. Wie sieht die Wissenssituation in den Projekten heute häufig aus? Also wir gehen jetzt mal in die Vogelperspektive und gucken uns so an, wo das Wissen ist. Ihr seht hier die verschiedenen Jahre, Jahr 22, 23, 24, 25 und in jedem Jahr werden Projekte durchgeführt, parallel nebeneinander. Da gehen auch welche dazu, Projektmitarbeiter und es gehen welche weg. So. Und jetzt sehen wir, also es wird deutlicher, dass die Projekte sehr stark für sich alleine arbeiten. Also es ist vor allem in sehr linienorientierten Unternehmen, wo vielleicht auch Wasserfall praktiziert wird, ist es so, dass wenig Berührungspunkte sind, wenig Austauschangebote da sind. Und das Schloss hier bedeutet auch, dass selbst wenn es eine Projektdokumentation gibt, natürlich, es wird eine Ablage geben, wo allein schon die Projektpläne sind. Dann ist es aber manchmal aus Datenschutzgründen und Aufsichtsgründen und Rechtsgründen so, dass das nach Laufzeit des Projekts verschlossen wird. Wissen abgeschlossen, kommt man nicht mehr dran. So. Und das bedeutet auch, das Wissen bleibt höchstens hier in dem Projekt oder wenn die Projektmitarbeiter gehen, nehmen sie das Wissen natürlich auch mit. Was können wir jetzt mal tun in Richtung Wissen kollektiv teilen? Wäre, okay, wir machen ein Projektdebriefing, Projekt 1, 2, 3, jeder macht so sein Projektdebriefing am Ende des Projekts. Dann werden die Inhalte in eine Datenbank gespeichert. Da rede ich jetzt vom analytischen Teil, also von dem ersten Teil des Debriefings. Und es muss ja jetzt nicht sein, dass man, also jetzt sind die Schlösser hier offen, es muss nicht sein, dass man die komplette Projektdokumentationsablage den ganzen Unternehmen öffnet. Das verstehe ich. Ist sicherheitsmäßig nicht ganz schlau. Aber man kann sich ja auf einen gemeinsamen, auf einen kleinen gemeinsamen Nenner einigen. Zum Beispiel zumindest die Ansprechpartner von dem jeweiligen Projekt und die Inhalte. Das würde jetzt in Richtung gelbe Seiten gehen und die zentral verfügbar zu machen, dass man auch noch weiß, was vor 5 Jahren für ein Projekt gewesen ist. Vielleicht kommt der Kunde jetzt auf uns zu und möchte da weitermachen, aber das Projektteam ist gar nicht mehr da, was vor 5 Jahren da war. Oder wir wissen es nicht. Und durch so eine Datenbank könnten wir sehen, wer die Ansprechpartner waren. Und wenn man das ein bisschen weiterführen kann, sicherheitsmäßig in Ordnung ist, könnte man auch den Zahlen-Daten-Fakten-Teil, also die Kennzahlen aus dem Analyseteil hier miteinander teilen und eine Art einheitliches Template für einen Steckbrief entwickeln, der dann über die Jahre hinweg verfügbar wäre. So, jetzt habe ich nochmal das Debriefing hier reingeblendet und sage euch also, dieser Analyseteil, den könnten wir in einem einheitlichen Steckbrief-Template speichern und in die Cloud packen und für alle zugänglich machen. Aber was ist denn mit dem Teil hier unten, mit dem Retrospektive-Teil, was ist mit dem impliziten Wissen? Was kommt aus der Retro raus? Geschichten. Wir hatten es vorhin. Storytelling. Ja, Erfahrung weitergeben. Ein Beispiel. Kennt ihr die Geschichte mit den 3 Schweinchen und dem Wolf?
Ja, na klar.
Ja? Also, 3 Schweinchen sind ganz klein, werden erwachsen. Mama sagt zu den 3 Schweinchen, ihr müsst jetzt in die weite Welt ziehen. Müsst jeder für euch ein eigenes Haus bauen, aber gebt Acht vor dem bösen Wolf. Also, gebt Acht vor dem bösen Wolf. Gut, die 3 Schweinchen ziehen los. Das erste baut sein Haus schnell und präzise aus Stroh. Das zweite baut sein Haus aus Holz. Das dritte Schweinchen investiert ganz viel Zeit und Kraft und Mühe und baut aus Backstein. So was passiert. Der Wolf hat natürlich schon die Lunte gerochen und möchte jetzt die Schweinchen fressen. Und okay, er überlegt sich, er kann die Häuser zerstören. Geht er los? Strohhaus funktioniert schnell, hat er schnell zerstört. Holzhaus auch. Das Backsteinhaus, da beißt er sich erstmal die Zähne aus. Also das funktioniert nicht so schnell, aber er bleibt dran, er schmiedet Pläne. Die 3 Schweinchen in der Zeit, die sammeln sich zusammen in dem Backsteinhaus und schmieden Pläne, sind solidarisch, nehmen sich gegenseitig auf und überlisten so den Wolf. Er kommt also nicht an sein Ziel. So. Das war die Geschichte und ich habe gesehen, ihr hattet Interesse, mir weiter zuzuhören und hattet Lust. Und jetzt, was würde passieren, wenn wir jetzt ein Lessons Learned machen und das also zwangsweise halt in eine Datenbank packen wollen? Es würde vielleicht passieren, 3 Schweinchen bauen Häuser. Daraus ist die Quintessenz. Holz und Stroh eignet sich nicht so gut. Backstein ist das bessere Material. Aber was geht verloren. Also was soll eigentlich transportiert werden? Auch das Thema Solidarität, Gemeinschaft, Zusammenhalt und vor allem Qualität. Da kommt mit, wenn du was Richtiges aufbauen willst, dann musst du vorher auch mal Zeit investieren und vielleicht Kosten nicht scheuen, damit da was Langfristiges draus wird. Also seht ihr, was ich meine? Okay, was machen wir mit den Geschichten? Jetzt ist es natürlich nicht so einfach, die zu teilen, aber es gibt Möglichkeiten. Viele. Also das eine ist zum Beispiel die Kaffeeküche. Da passiert es ganz natürlich, dass man jemanden trifft, einen Kaffeeautomat und sagt, hey, wir hatten letzte Woche die Retrospektive und guck mal, da ist die und die Geschichte vorgekommen. Hast du das schon mal erlebt? So verbreitet sich Wissen. Und ich liebe Communities of Practice. Das ist das A und O-Super-Werkzeug, um solche Erfahrungen weiterzutragen und noch weiter aufzubrechen und zu strukturieren, miteinander zu co-kreieren. Und es gibt auch noch andere Formate, wie die sogenannte Fuck-Up-Night, wo wirklich dann auch Fehlerkultur hochkommt und gelebt wird. Oder ein Vlog, ein Podcast, ein Blog, ein Comic, ein Bild, ein Poster über diese Geschichte von dem Projekt. Was nehmen wir mit? Und das Gute dabei ist, einige Sachen davon, die ich jetzt hier eingekreist habe, sind ja wiederum explizit und können wir wieder auch in eine Datenbank bringen. Also dieser Kreislauf von Siki wird hier auch wieder gelebt. Jetzt gehen wir nochmal an die Vogelperspektive. Wir sehen auf der linken Seite, also wie es vorher ist, Projekt Wissensinseln, man kommt nicht miteinander in Kontakt, ein Projekt geht zu Ende, das neue fängt an, man hat keine Zeit, sich um den Wissenstransfer, um die Wissenssicherung zu kümmern. Und auf der anderen Seite ist dann nach einer Transformation das Wissen hier oben, das heißt hier oben, also es ist zugänglich. Es ist zugänglich auf einer Datenebene, also es ist zugänglich aber auch in Form von Menschen, die miteinander in Gespräche kommen. Und warum sage ich jetzt Transformation? Oh, tut mir leid. Ja, hallo. Warum sage ich jetzt Transformation und schreibe nicht einfach Projektdebriefing hin? Weil das Projektdebriefing ist eine Methode, es ist ein Vehikel, mehr oder weniger, um dann zu einer lernenden Projektorganisation zu kommen. Weil wir wollen ja nicht einfach nur ein Projektdebriefing einführen, sondern was wir eigentlich wollen, ist daraus lernen, immer wieder daraus lernen und entweder bessere Produkte oder zufriedenere Kunden am Ende haben. Genau. Deswegen sage ich Transformation. Und wie würden wir da anfangen? Etwas, was ich euch mitgeben will, ist mir ganz wichtig. Und zwar, manchmal ist es so, man sagt, oder man kommt auf den Trichter jetzt als Unternehmen, wir müssen unser Wissen sichern, wir müssen da was tun. Wir brauchen eine Software. Aber gerade auch bei diesem Thema Lernkultur und Vertrauen und Wissen teilen und vor allem Erfahrungswissen, fängt es eigentlich im Kopf an erstmal. Also das ist jetzt ja so ein Beispiel für einen Transformationsprozess, wie man anfangen würde. Nicht erst die Software kaufen, sondern erstmal Begeisterte finden, die auch das Gleiche wollen. Also ja, wir wollen miteinander hier lernen, wir wollen unsere Projektkultur, wir wollen unsere Projekte verknüpfen, verbessern. Wieso? Und dann würdet ihr erstmal eure aktuelle Lernkultur analysieren. Wie gehen wir gerade mit Wissen um? Wie läuft das bei uns? Wo geht Wissen verloren? Wo sind Wissensquellen? Wo sind Wissensflüsse? Und wie hätten wir es gerne? Also ein Zielbild definieren und einen Lernprozess. Wenn das und das und das passiert, dann haben wir einen Lernerfolg in unserer Projektkultur. Und dann wäre auch die Empfehlung, nicht gleich auf die ganze Projektfläche zu gehen, sondern erstmal einen Test zu machen in einem kleinen Projekt. Also da Projektdebriefing einzuführen und zu schauen, wie sich es etabliert. Also erst ändern wir die Haltung, dem Thema Projektdebriefing, dem Thema Lernen und Fehlern und Irrtümern gegenüber. Dann verändern wir unser Verhalten, dann reflektieren wir es, reden ganz viel drüber und dann überlegen wir uns, okay, so sind bei uns die Prozesse und jetzt würde uns eine Software auch helfen, hier zu unterstützen, weil jetzt haben wir es etabliert und wir haben die Mannschaft an Bord. So, was brauchen wir für Voraussetzungen? Also als erstes mal das gemeinsame Ziel, das habe ich auch gerade schon gesagt, wir wollen das Unternehmen verbessern, wir wollen besser zusammenarbeiten, wir wollen bessere Produkte, zufriedenere Kunden. Support der Führung. Ja, auf der einen Seite, sie müssen uns Ressourcen freischaufeln, es muss die Priorität dafür gesehen sein, dass wir Zeit kriegen, um Retrospektiven, und also das Debriefing zu machen, wo die Retro drin ist. Aber die Führungskraft muss auch vorleben. Es ist ja ein Lernkulturthema hier und ohne die Führungskraft, die das Ganze mitträgt, funktioniert das nicht. Dann sollte es eine Transformationsbegleitung geben, die es übergreifend auch betrachtet, weil auch verschiedene Rollen ja eventuell in der Projektmanagementstruktur neu eingeführt werden müssen. Und was braucht es? Geduld. Klar, wenn wir jetzt sagen, wir machen nur den reinen Change von wir führen als Methode Projektdebriefing ein, dann geht es vielleicht recht schnell. Aber bis wirklich die Lernkultur mitgezogen ist, dauert es. Und da ist es aber wichtig, gleich die Weichen richtig zu stellen am Anfang, damit es langlebig ist. Und nicht wie bei mir mit meiner Datenbank, die dann halt nicht genutzt wurde. Genau, jetzt sind wir nochmal hier auf unserer Straße. Wir haben viele Themen jetzt gerade gehört. Und jetzt lade ich ein zu einer Fragenrunde. Ihr könnt gerne Fragen an mich wenden, richten. Ich lade aber auch gerne dazu ein, dass ihr einfach berichtet, was bei euch resoniert hat von dem, was ihr gehört habt. Und dass ihr untereinander auch Fragen stellt. Wir machen das so und so, wie macht ihr das? Also Ingo, tut mir leid.
Ich stelle einfach die Frage, dann hast du ein bisschen Zeit, um zur Stimme zu kommen.
Ah ja, du brauchst das hier.
Okay, dann
nee, das ist etwas drin.
Okay, könnt ihr mich alle hören?
Man geht.
Ja, ja, hier. Okay. Also, als du das so erzählt hast, konnte ich das sehr schön plastisch nachvollziehen und habe so gedacht, Mann, das ist doch eigentlich die Funktion eines Multiprojektmanagers. Ja, und heute würde ich fast Multiprojekt-Wissensmanager nennen, ja. Eben zwischen den Projekten übergreifende Funktion zu haben, nicht selbst ein Projekt zu sein, sondern übergreifend Learnings und so weiter drin zu haben. Also es kam mir direkt so vor, als du sagtest, Mensch, der Begriff ist jetzt nicht gekommen, aber ich habe so gesagt, ja, das ist so kenne ich den. Diese Funktion habe ich schon öfter mal erlebt. Und habe gesagt, ja, das wäre der und der müsste eben auch die Schlösser zwischen den einzelnen Projekten aufmachen und eben auch da eine Gemeinsamkeit haben und immer den Austausch mit dem Projektmanager. Das wäre also der erste Punkt, der mich sofort angesprochen hat und gedacht, ja, war sowas in der Richtung drin?
Ja, okay. Genau. Also das meinte ich mit dem letzten Punkt, es müssen ja eventuell neue Rollen etabliert werden, ja. Wenn man noch sowas noch nicht hat. Genau, muss ja eine Rolle auch für die Debriefings geben, dann eine Rolle, die dafür sorgt, dass der Transfer funktioniert, dass es da die Methoden etabliert werden. Ja, und der Multiprojektmanager hat in der Regel halt die Zahlen im Kopf.
Ja, und der müsste eben auch noch den anderen Teil, du hast ja den anderen Teil noch gezeigt, die auch im Kopf haben und ich glaube, dann ja, genau. wird das ein rundes Bild, ja, dabei. Und wenn der dann auch Methoden, du hast ja gesagt, Wissenstransfer ist ja nur eine der Methoden, die anderen sind ja eher Business-Management-Methoden, die dann aber natürlich für Projekte eher zu verwenden sind. Habe ich so gedacht, eigentlich schön, wenn man dem das noch überhelfen könnte und sagt, weißt du, du bist nicht nur der Zahlenjockey, sondern du hast auch noch dafür zu sorgen, dass die Projekte gut miteinander können und das Wissen fließt, dann haben wir schon viel gewonnen. Mhm. Okay, vielen Dank, dann habe ich es.
Ich. Hallo, was online?
Ja, vielen Dank für die sehr übersichtliche Darstellung. Ich denke auch, dass Wissensmanagement da ein Potenzial hat, eben weil ja in vielen Organisationen fast alles mit Projekten läuft. Jetzt hast du also sehr stark auf diese Unterscheidung implizites, explizites Wissen abgehoben. Das Seki-Modell ist eigentlich daran gescheitert, dass sie das falsche Verständnis von implizitem Wissen hatten. Wollte ich jetzt nicht vertiefen, aber es gibt eine Unterscheidung zwischen implizitem Wissen und stillschweigendem Wissen. Hm. Also tacit knowing. Ja. Machst du die, und also ich habe zwei Fragen. Also machst du die Unterscheidung irgendwo? Also in deiner Erfahrung, dass du sagst, okay, das ist jetzt implizites Wissen. Da redet man nicht drüber, aber wenn man drüber reden würde, zum Beispiel dieser Kunde ist nur mit ganz viel Vorsicht zu genießen, dann wäre es leicht zu explizieren. Und beim Tacit Knowing sieht es ja anders aus. Also wie begegnet dir diese Unterscheidung in der Praxis und begegnet sie überhaupt? Und der zweite Teil wäre, dass du diesen Zahlen-Daten-Teil von dem, was du implizites Wissen genannt hast, getrennt. Ich könnte mir vorstellen, dass es bestimmte Muster gibt, wo sich die beiden berühren. Also zum Beispiel, wenn man über Entscheidungen spricht, dann ist ja da, wie die getroffen werden, da spielt häufig die Kultur, das Beziehungsgeflecht eine Rolle. Wie gehst du damit um? Weil du gesagt hast, du teilst die beiden Sachen eher methodisch. Könnte man ja auch als Brücke nutzen.
Ja. Also ich hab ja einen Code. Ja, genau. Also zum letzten Teil. Genau, also der Zahlen-Daten-Fakten-Teil ist erstmal wirklich um dieses, wir machen das jetzt erstmal, was das Unternehmen auch braucht. Also man muss ja das Reporting machen, so, damit das abgehakt ist. Dann geht man in die Retro, am liebsten halt Offsite. Und dann fangen wir auch an mit einem Zeitstrahl. Was ist der Projektlaufzeit? Ein Jahr, zwei, drei Jahre. Dann die Meilensteine, was ist passiert? Und dann kommen die erfolgskritischen Erlebnisse.
Ah.
Und, genau. Ja. Und die erste Frage, das ist interessant, dass du das sagst. Also für mich ist das quasi eher das Tested Knowledge, was ich jetzt so hervorgehoben habe. Und ich hatte tatsächlich unter einem LinkedIn-Beitrag mal geschrieben. Ich bin ja auch im internationalen Kontext unterwegs. Und da gibt es ja die Unterscheidung zwischen drei Wissensformen. Und im Deutschen hatte ich dann immer das Gefühl, es gibt hier nur implizit und explizit.
Ja, weil die das in der Wissenschaft ja auch noch schlecht übersetzt haben. Also
da habe ich gefragt unter dem Beitrag an meine deutschen Kollegen, wie seht ihr das? Also für mich fehlt da jetzt irgendwie eine Wissensform.
Ja, also gut, eigentlich ist das so, dass du das Tacit Knowing eigentlich nicht sozialisieren kannst, du explizieren. Okay. Du kannst es nur sozialisieren, indem du jetzt mit jemandem halt zusammenarbeitest. Und so diese Beispiele, die Literatur halt kennt, also mein Beispiel ist immer Verputzen oder Schnüren, das sind eigentlich nicht so wahnsinnig businessrelevant, Verputzen vielleicht schon. Also da kann man durch gemeinsames Tun sozusagen so ein Tacit Knowing erfahren. Schwieriger wird es natürlich mit dem Expertenwissen, also der Experte, der aus einem unglaublich komplexen Feld was rausgreift, ein Aspekt, und keiner weiß, warum er den rausgreift, und das ist der Richtige, das wäre für mich sozusagen. Mhm. Aber da kannst du quasi, da ist halt dieses Aufdecken schlichtweg nicht möglich, da musst du einfach dazu greifen, dass die Leute zusammenarbeiten, oder einfach oder teuer. Aber interessant, dass du sagst, also klar, es ist ein doppeltes Problem in der Theorie und auch in der Übersetzung.
Mhm. Ja.
Da ist einer eben.
Ah ja. Bist du da?
Gerne. Genau, von meinem Vorredner, da würde ich mich auch anschließen wollen. Ich beschäftige mich sehr viel mit dem impliziten Tested Knowledge und auch verschiedenen Schattierungen da drin noch. Surface Knowledge, Shallow Knowledge, Deep Knowledge, was es da so alles gibt. Und als Einwurf vielleicht, für euch könnte das interessant sein, wenn ihr damals machen wollt, von Dan Escher gibt es da dieses Onion-Modell, wo er versucht, aufgrund von Patterns, also von Mustern, das implizite Wissen über ein operatives Modell dann in Learning Units zu gießen. Und da bin ich tatsächlich auch eben so ein bisschen, ich konnte sehr vieles nachvollziehen bei diesem impliziten Wissen bin ich so ein bisschen ausgestiegen, weil ich diese Transformation, also wie funktioniert die exakt? Weil das ist ja, wie der Vorredner auch schon sagte, das Wissen zwischen den Ohren von einem Mitarbeiter oder Skills oder Know-how, wie man es auch immer titulieren möchte. Und wie wird das nur anhand von, sage ich mal, wie du gesagt hast, den Geschichten weitergetragen? Wie wird das dann dokumentiert und manifestiert für die anderen? Da bin ich so ein bisschen hängen geblieben.
Ach, genau, ich habe ja mein Mikro hier. Ich sehe ja nicht so den Sinn da drin, jetzt die Erfahrungen unbedingt in Worte zu fassen und irgendwo hinzuschreiben. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ich muss es durch Gespräche weitertragen und damit ich Anknüpfungspunkte habe. Also, weißt du, was ich meine?
Mhm.
Wenn ich jetzt nur einen Text lese, wie die Geschichte mit den Schweinchen, dann kommt das nicht an. Also die Erfahrung. Und ich gebe die Frage gerne auch nochmal an die Runde. Was denkt ihr denn? Wie macht ihr das?
Also vielleicht noch als Ergänzung für meinen Hintergrund. Bei voestalpine haben wir ungefähr 53.000 Mitarbeiter und die sind weltweit verteilt. Und da ist es halt sehr schwer zu sagen, okay, was weiß ich, der eine Mitarbeiter, der kommt in der Halle, riecht irgendwie was und sagt, oh, die Maschine läuft nicht richtig, wir müssen die mal anhalten und gucken. Und das kann er vielleicht einem Lehrling oder einem anderen Kollegen beibringen, aber jemand, der in Australien sitzt, schlecht jemanden, der das in den USA macht oder in China. Und deswegen geht es mir auch um die Art der Dokumentation und des Nahebringens für eine breite Masse von Einzelnen, gerade von diesem impliziten Wissen, was unglaublich hoher Kostenfaktor ist, wenn die Leute das alles selbst erarbeiten müssen oder das Rad quasi neu erfinden müssen. Das vielleicht nur als Input, warum ich von der Seite komme.
Also ja, bei so einem großen Unternehmen bietet sich ja dann so eine Richtung Blog oder Podcast an, wo aber eine Retrospektive vorangestellt ist. Also wo man zusammen erarbeitet hat, was waren da für Erfahrungen, was hat dazu geführt, dass du das so und so erkannt hast, wie haben das andere erkannt, und das Gespräch dann nicht aufzuzeichnen, so wie es ist, so wie es stattfindet, sondern das aufzuarbeiten in eine Art Geschichte und die dann aufzunehmen zum Beispiel. damit es einfach interessant ist, auch für andere wirklich sich anzugucken.